Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir wünschen euch ganz einen schönen Sonntagnachmittag. Das ist DRS1. Wir haben eine spannende Stunde vor uns. Eine spannende Stunde mit einem spannenden Gast, dem Hans Hug. Er war 25 Jahre lang in Nidwalden Wildhüter gewesen. Und in dieser Zeit hat er manches erlebt. Auch Begegnungen mit Wilderern, mit Leuten, die unerlaubt Tiere wollten schiessen. Das war manchmal recht schwierig gewesen. Er erzählt uns aber nicht nur von seinem Beruf, sondern auch von seinem Leben. Der Hans Hug hat Mengen Schicksalsschläge müssen verkraften, hat müssen Abschied nehmen von Menschen, die ihm sehr nahe waren. Die Sendung und Menschen und Horizonte, Redaktion Brigitte Flühler, am Mikrofon Simon Hulliger. Grüß euch miteinander.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I've made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, gambler, he broke even, but in his final words I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
Wie sagt man doch so schön, die spannendsten Geschichten schreibt das Leben selber. Gegen den Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 stellen wir da auf dieser Seite eine Person im Mittelpunkt. Wir hören einem Menschen zu, seine Lebensgeschichte. Und heute ist das Geschichte von Hans Hug. Der ist 1965 bis ins Jahr 2000 war er Wildhüter in Nidwalden. Mit 29 hat er das Amt angetreten. Seine Mutter war eine Nidwaldnerin. Er hat darum auch geredet wie ein Nidwaldner, obschon er eigentlich von innen der Grenzen kam, von Obwalden. Meine Kollegin Brigitte Flühler hat Hans Hug besucht und sie rollt sein Leben von ganz am Anfang an auf. 1936, 3 Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, ist Hans Huig in Alp nach im Kanton Obwalden auf die Welt gekommen. Er war das jüngste von 14 Kindern. 5 von seinen Geschwistern hat er aber gar nie kennengelernt. Die sind schon vor seiner Geburt gestorben. Die Eltern, die haben gebäuert.
Wir hatten eine Bauersammlung. Das war eine Liegenschaft, oder man darf eher sagen, Hangenschaft. Von 12 Hektaren Land waren 2 Liegenschaften. Alles steil, Handarbeit, alles zum Arbeiten. Ich habe dann auch den Vater noch früher verloren. Ich war bloß 6,5 Jahre alt, als mein Vater gestorben ist, 1942. Die Mutter hat nachher mit meinen älteren Geschwistern und mit meinen Angestellten, an dazumal hat man einem Knecht gesagt, den Betrieb weitergeführt.
Jeder, ob gross oder klein, Bub oder Mädchen, hat bis heute müssen anpacken. Vor allem aber der älteste Bruder an 42, kurz nachdem der Vater gestorben ist, hat müssen in die Rekrutenschule einrücken und bis an 45 fast die meiste Zeit im Aktivdienst war.
Wir haben dann dazumal auf der Fläche Land 6 Kuhle gehabt. Aber wir haben das Essen haben wir gekannt. Die Arbeit haben wir auch genug gehabt. Es hat in allen viel gereicht, auch in mir. Ich weiss, ich habe schon als junger Bürstel immer müssen anpacken und arbeiten. Aber das hat man gerne gemacht. Man hat auch gewusst, für wer man es macht.
Und das alles neben der Schule. Aber der Hans Huig hat auch davon geträumt, nach der Sekundarschule in eine Lehre zu gehen. Einen Beruf zu lehren.
Als die Schule fertig war, hätte ich eigentlich gern Waffenmechaniker gelernt. Und das gleiche Jahr, als ich eigentlich mich hätte entscheiden sollen, eine Lehrstelle zu finden, haben wir keinen Angestellten gehabt, also respektive den Bruder, dass ihm geholfen hat zu arbeiten. Und dann hat es geheissen, jetzt bleibst halt du daheim, jetzt musst du helfen arbeiten, der Hennig. Und wenn es dann das nächste Jahr, wenn wir einen findet, kannst du dann die Lehre machen. Aber wir haben 2 und 3 Jahre keine Angestellten gefunden. Und da bin ich halt daheim und habe dort gearbeitet. Der Verdienst war, wie gesagt, nur für einen und Arbeit für 2.
Und so hat er seinen Berufsträume begraben. Dann aber hat sich etwas anderes ergeben. Ein Schwager von ihm hat bei der Pilatusbank gearbeitet und dort hat man Leute gebraucht. Hans Huig hat mit seinem Bruder geredet und der hat gesagt,
ja, verheiratet haben wir jetzt und du könntest jetzt schon gehen. Und wenn du mir daheim noch etwas hilfst, am Morgen und am Abend, je nachdem, wie du Dienst hast, und in der Freizeit, sollte das schon gehen. Und dann haben wir das so gemacht und ich bin dort an noch 56 bin ich zur Bank gekommen.
Und weil im Jahr darauf der Bruder wieder einen Angestellten, also einen Knecht, gefunden hat, ist der Hans Huig bei der Pilatusbahn geblieben.
Zuerst war man ja ein Mädchen für alles. Man hat einen Bahndienst gearbeitet. Das ist der Unterhalt am Gleis vorwiegend. Und danach, das Jahr darauf, bin ich durch einen Fahrdienst gekommen, konnte lernen fahren. Man hatte also sehr Abwechslung gehabt. Von einem ist da beim Fahren selber und dann die Gäste, die man hatte. Da sind aus allen Herren Ländern sind da Leute gekommen. Und ich bin schon gar noch einmal auf England touren und habe noch Englisch gelernt. Dort. Dann konnte man noch ein bisschen besser reden da mit den Engländern und Amerikanern.
Am Hans Huig hat die Arbeit gefallen. Vielleicht wäre er auch bei der Pilatusbahn geblieben, wenn ihm nicht ein Cousin ein Stelleninserat aus dem Nidwaldner Amtsblatt geschickt und daneben dann geschrieben hat.
Das wäre was für dich.
Der Hans Huig hat sich das überlegt und gefunden, der Cousin hat recht. Aber er will jetzt doch auch noch wissen, was seine Mutter dazu meine. Sie hat er immer aussinnig geschätzt und verehrt und ihre Rat und ihre Meinung haben ihm viel bedeutet. Er ist also bei einer vorbei und hat zu einer gesagt,
«Die Mutter, was meinst du? Das Nidwalde wäre jetzt eine Wildherdstelle frei. Was meinst du, soll mich melden?» Und da hat sie mich ganz kummervoll angeschaut und hat gesagt, «Oh, du dummer Bub, du, wenn du willst, bis an dein Lebensende ein verhasster Mensch sein, ja, dann mach du das.»
Mutter hat gewusst, was es heisst, Wildtier zu sein und auch, was es im Speziellen für einen Obwaldner bedeutet, wo das Nidwalden um ihn macht. Weil die Obwaldner sind andere Leute als die Nidwaldner und umgekehrt.
Ja, das war ganz etwas Spezielles gewesen. Wenn man ja weiss, dass die Obwaldner sind die Schiefler und die Nidwaldner sind die Reissäckler. Und da ist halt immer so ein bisschen ein Gegensatz. Und es ist eine Hänselerei. Ich habe ja das manchmal hören, wo er die Schiefler tue. Wenn jemand einer ein bisschen täubig war, aber ich habe es alle auf die leichten Schultern genommen.
Und noch etwas anderes hat die Mutter ihrem Sohn sagen.
Wenn man jemandem hat müssen, da auf Zeichen stehen, wenn er da ein Jagddelikt oder irgendwie sich vergangen hat, das war auch das Erste. Mach dich kaputt. Das war das Erste, was sie ihm gesagt haben. Wer schiesset dich, wenn wir dich einmal verwitschen? Ich habe manchmal zu ihnen gesagt, ja, nur wenn ihr meint, ihr müsst mich erschiessen, machen die das. Aber ich habe nicht dann nicht an, wenn ein kleines Kind, ich wehre mich dann schon. Ich habe eigentlich meine Dienst immer nach dem Prinzip gemacht. Wenn es hart auf hart geht, ist es besser für meine Familie, wenn sie mir vorübergehend Blumen ins Gefängnis bringen, als sie mir aufs Grab stellen. Ich habe mich immer gewehrt, wenn etwas gewesen wäre und es hart auf hart gegangen wäre. Aber das haben sie aber auch gewusst.
Ist das viel vorgekommen?
Ja, das ist schon des Öfteren vorgekommen. Es hat einer mir gesagt, als ich getroffen habe, das war am ersten Jagdtag. Ich bin oben reingekommen am Abend, so gerade späteren Abend. Hin. Und ich sehe einen unten raufgekommen. Und darunter näher kam, ich habe ihn gekannt. Und als er zu mir kam, hat er mich den Namen gesagt. Und hat gesagt, so, willst du auch noch ein bisschen rauf? Geh schauen. Und dann sagt er, ja, viel angeht, tut dir das. Und danach habe ich dazu gesagt, ja, du, es könnte noch sein, dass das mich noch mehr angeht, dass es dir lieb ist. Dann hat er gesagt, ja, die Kuhre Bibel erschlage ich hier auf dem Platz, wenn es ist. Und ich habe eigentlich gelacht und habe zu ihm gesagt, ja, du, los, ich glaube, so geht das da nicht. Und dann hat er durch Schutz da etwas umgekehrt mit mir und hat eben gesagt, er habe wegen mir das Jagdpatent verloren. Und ich habe zu ihm gesagt, du hast es nicht wegen mir verloren, du hast es wegen ganz etwas anderem verloren.
Und nachher?
Ja, er hat noch viel erzählt, mehr von seinen privaten Gegebenheiten. Er hat da auch nicht Schönes mir erzählen und zuletzt hat er mir die Hand gestreckt und hat gesagt, Hans, ich danke dir, dass ich reden mit dir reden.
Der Hans Huig war für viele Leute mehr als nur Wildhiet.
Ich hatte gerade ein paar Gegebenheiten. Ich weiss nicht, wieso das war. Da haben viele in mir ihr Herz ausgeschüttet, sei es Männer oder Frauen, die irgendwelcher Art in Not waren. Etwas, was sie bedrückt hat, haben sie mir das anvertraut, was ich eigentlich nicht einmal wollte wissen. Und wo mich eigentlich als Wildhirt nicht angegangen wäre. Aber sie haben es einem einfach gesagt. Ich weiss nicht genau, ist es wegen dessen gewesen, weil sie gewusst haben, dass ich in meinem Leben sehr viel eben auch Negatives erlebt habe. Und weil man eben auch korrekt war. Und ich bin gegen meine Mitmenschen bin ich nach Möglichkeit korrekt gewesen. Und wenn sich halt einer Gottes Namen nicht so verhalten hat, wenn er sich hat sollen, habe ich ihm auch gesagt, du weißt, wer ich bin, ich muss eine Anzeige machen und fertig.
Der pensionierte Wildhüter von Nidwalden, der Hans Huig. Er hat es angetönt, er habe viel Schweres erlebt in seinem Leben. Er hat ein Kind müssen beerdigen, das erst knappjährig war. Er hat seine Frau an Krebs verloren und seine älteste Tochter ist bei einer Skitour ums Leben gekommen. Er erzählt uns von diesen Schicksalsschlägen und wie er damit umgeht in der Sendung «Menschen und Horizonte», gerade nach der Norah Jones. «I don't know why».
I waited till I saw the sun. left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine, but you
Das ist der Sonntagnachmittag auf DRS1. Und der Sonntagnachmittag, der gehört der Sendung Menschen und Horizonte. Und da lernen wir Persönlichkeiten kennen. Heute der Hans Hug. Er war während 25 Jahren Wildhüter im Kanton Nidwald. Er war zuständig für knapp 200 Quadratkilometer Offenungsjagdgebiet und auch verantwortlich für das kantonale Rehwildasyl. Ein Wildhüter, hat man das Gefühl, ist vor allem für Tiere verantwortlich. Aber ein Wildhüter hat auch viel mit den Menschen zu tun, die dem Wild auf die Spur gehen, mit den Jägerinnen und Jägern. Und darum ist es gäng wieder vorgekommen, dass die Leute einem Wildhüter, einem Hans Hug, ihr Herz ausgeschüttet haben. Er ist ein guter und ein gescheiter Zuhörer. Und vielleicht haben die Leute auch darum Vertrauen in ihn, weil sie wissen, dass er selber schon viel Schweres in seinem Leben erlebt hat. Meine Kollegin Brigitte Fühler hat Hans Hug besucht.
Der Hans Hug ist als jüngstes Kind von einer Bauernfamilie im Kanton Obwalden auf die Welt gekommen. 1936 war das. Fünf von seinen 13 Geschwistern hat er nie kennengelernt. Sie sind gestorben, bevor er auf die Welt gekommen ist. Als er 6,5-jährig war, ist der Vater gestorben und von dort an hat die Mutter allein mit dem Kind und mit dem Knecht die Familie auf dem stotzigen Bergheim durchgebrungen. Gerne hat Hans Hug nach der Schulzeit eine Lehre als Waffenmechaniker gemacht. Aber weil man keinen Knecht gefunden hat, hat er daheim helfen. Arbeit hat es für zwei und Verdienst nur für einen, sagt er. Das hat sich aber geändert, als er zur Pilatusbahn kam. Und in dieser Zeit hat er auch Doris kennengelernt.
Ja, es hat geschafft in Altnach im Restaurant Pfisteren. Und das ist vom Aargau gekommen, aber es hat ein Schweizer Geschlecht gehabt, Steiger, und ist vom Steiner Berg ab, ist das Geschlecht eigentlich gekommen. Sein Vater ist dort das Aargau abgekommen und das war auch von bürgerlichen Kreisen gewesen. Und es hat dort geschafft, in der Pfisterenzalt nach, und ich habe es so gelernt kennen.
1964 kennt Doris Steiger und Hans Hug miteinander geheiratet.
Und eben an 65 hat es zuerst Kind gegeben, am 2. Februar, und dann auch noch einmal an den 65, am 30. Dezember, noch das zweite. Und sind aber nicht Zwillinge.
Und auch im gleichen Jahr, an den 1965, ist der Hans Huig zu Nidwalden Wildhiet geworden. Die Familie ist von Alpnach auf Stans abgezogen und dort sind dann nur einmal zwei Kinder auf die Welt gekommen. Das jüngste war ein Bubli, der Gustav. An den 1969 ist er auf die Welt gekommen und schon im Jahr darauf ist das Kind plötzlich gestorben.
Ja, das hat einfach Herzstillstand, sogenannte Kindstod, hat es gehabt, ist um ein paar Tage nicht jährig geworden. Ja, das war ein schwerer Schlag für uns alle. Auch für die Geschwister. Die haben das da auch gar nicht können verstehen. Und wir auf alle Fälle von einem auch nicht. Aber Gottes Namen, wir mussten ja sagen.
Das war aber nicht der einzige Schicksalsschlag, den Hans Huig und seine Familie in dieser Zeit getroffen haben.
1970 ist das Bäbli gestorben und dann 1976 ist dann noch die Frau gestorben, von vier Kindern weg, mit 38 Jahren. Und sie hat eben Krebs gehabt. Zuerst hat sie Brustkrebs gehabt und dann hat sie auf die Lunge geschlagen. Anderthalb Jahre später musste sie sterben. Und das war also ein schwerer Schlag für die ganze Familie.
Wie haben Sie denn das gemacht? Sie haben gearbeitet, waren unterwegs den ganzen Tag und daheim waren vier Kinder.
Ja, wir hatten sofort auf eine Haushalthilfe und haben wir ein junges Angestelltes Mädchen bekommen. Das war, glaube ich, noch nicht einmal 18 gewesen. Und das musste schon müssen, vier Kinder vorstehen. Und ich habe das manchmal bewundert, wenn es das gemacht hat. Und das hat also sehr gut geschafft. Und das haben wir zwei Jahre haben wir das gehabt. Und die Kinder haben das außerordentlich gern gehabt. Und das auch ein Kind.
Und wie ist er mit dem allem umgegangen?
Ja, das ist schon schwierig, wenn man so viel erlebt hat. Aber ich habe mir immer gesagt, ja nicht ein weiteres Unglück zu machen aus dem Unglück. Und immer schauen, den Kopf auf Wasser zu halten. Und ich habe mir auch gesagt, ich bin jetzt für die verbliebenen Kinder da. Die Mutter ist jetzt auch weg, wo die erste Frau gestorben ist. Und ich weiss manchmal, dass ich, wenn ich im Gebirge war, und gefährliche Stellen hat müssen begehen, wo man früher durch ist, ohne herumzuschauen, habe ich einen Umweg gemacht. Und wenn ich eine Stunde länger haben müssen laufen, ich habe mir gesagt, ich kann nie riskieren. Und sonst, wenn es etwas fehlt, wären die Kinder vollweisen. Und das habe ich ihnen nicht antun.
Aber dazumals, nach dem Tod der ersten Frau, hat man einfach angenommen, dass ein Mann in dieser Situation gleich wieder heiratet. Als er sich beim AHV-Büro wegen der Witwerrente erkundigt und gestaunet hat, wie wenig das ist, hat ihm der Beamte gesagt.
Ja, guter Mann, er meint halt sofort wieder heiraten. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, es sind noch vier Kinder da. Und wenn ich noch eine Frau finde, dann muss sie natürlich auch die Kinder annehmen und die Kinder wenn die kommende Mutter können akzeptieren und annehmen. Und dann muss ich dann auch noch Ja sagen dazu. Und das ist nicht so einfach.
Aber dann hat das Schicksal doch wieder gut gemeint mit dem Hans Huig und seinen vier Kindern. Der Esther, der Regula, dem Hans-Peter und der Erika.
Und danach hat sich das so ergeben, dass ich meine zweite Frau gelernt habe kennen. Also das heisst, sie war eigentlich Gotte vom jüngsten Kind von der ersten Frau. Und sie waren Freundinnen miteinander. Es war noch ledig und ist daher zu Stans Hauswirtschaftslehrerin gsi. Und dann, wo er es dazu gesagt hat, wir wollen hier raten, hat er natürlich die Stelle verlassen und hat sich voll und ganz in der Familie gewidmet. Er hat auf einen Klapp gerade 4 Kinder in die Arme bekommen. Und das ist also sehr gut gegangen. Die Kinder hatten eine ganz gute Mutter und ich eine gute Frau.
Ein ganz grosses Glück für die Familie war es dann, als Monika auf die Welt kam. Das Kind von Hans Huig und seiner zweiten Frau, der Heidi Korodi. Es waren glückliche Jahre.
Wenn nicht du, anno 87, noch wieder ein weiteres Unglück uns getroffen hat. Da ist die älteste Tochter, ist im 23. Lebensjahr gewesen. Und sie ist auf einer Hochtour mit der Schiene ums Leben gekommen.
Die Esther ist auf einer Wächte draussen gesessen und die hat plötzlich gelassen. Sie und ein junger Mann sind 200 Meter in die Tiefe und auf einen Gletscher abgestürzt.
Das war also ein ganz schwerer Schlag. Ich kann jetzt eigentlich im Nachhinein sagen, es war noch fast schlimmer, als die Frau gestorben ist. Bei der Frau hat man gesehen, das ist krankheitsbedingt. Es gibt nie mehr anders. Und bei der Tochter, das ist ein gesundes, junges, hoffnungsvolles Mädchen. Und auf einen Schlag einfach weg. So ein Kind zu verlieren, das ist also wirklich äußerst schwer.
Und wie verkraftet man so viel Unglück? Der Tod von zwei Kindern und von der Frau, kann man das überhaupt verkraften? Kann man es vielleicht sogar vergessen?
Man tut es schon irgendwie probieren zu verkraften und eben auch schauen zu vergessen, aber zu vergessen ist also absolut nicht möglich. Ich denke, alltag denke ich noch an diese Sachen so im Stillen. Es kommt einem immer und immer wieder zu sein. Aber man muss schauen, dass man darüber hinwegkommt. Und sonst nimmt man ja selber noch Schaden, sei es geistig oder körperlich. Und das hat ja absolut keinen Wert. Und das darf auch nicht so sein. Man muss einfach immer denken, jetzt hätte es halt so müssen sein. Und jetzt ist es halt einfach so. Und ich darf offen und ehrlich sagen, wenn ich nicht einen starken Glauben gehabt hätte, hätte ich das nicht können verkraften.
Und darum ist der Hans Huig trotz all diesen Schicksalsschlägen an einem Mann geblieben, der das Leben geniessen kann. Draussen in der Natur, in den Bergen, aber auch zusammen mit seiner Familie, seiner Frau, der Kind und Grosskind.
Ich bin ja durch meine Kinder noch ein bisschen in der Welt herumgekommen, wo ich sonst nie gekommen wäre. Ich bin mit dem Sohn in Alaska gsi, mit der jetzig ältesten Tochter in Australien und mit dem Sohn und mit der Tochter einmal in Tansania. Und so bin ich herumgekommen, wo ich sonst nicht gekommen wäre. Und wir haben ein ganz gutes Verhältnis, kommen alle immer wieder mit Freude heim. Und wir haben es gut miteinander. Und ich denke, das wäre noch ein bisschen der Dank für das, dass man eigentlich ihnen noch gut geschaut hat.
Dazumals, wo ein Schicksalsschlag nach dem anderen ins und seine Familie bereicht hat.
Eine starke Person, der Hans Huig, in der Sendung «Menschen und Horizonte». Und wenn ihr auch noch ein Bild zu der Stimme wettet, dann könnt ihr auf das Internet gehen, dann findet ihr Fotos von Hans Huig und von seiner Familie auf drs1.ch. Man sieht ihn dort zum Beispiel auch mit einem Feldstecher, wenn er in die Weite schaut. Wahrscheinlich ist er da gerade am Arbeiten als Wildhüter. Er erzählt uns von dieser Arbeit, zum Beispiel auch von Begegnungen mit Wilderern. Gerade in wenigen Augenblicken auf drs1. Es ist ein spannendes Leben, das wir in dieser Stunde lernen kennen. Ein Leben mit viel Glück, aber auch mit viel Unglück. Das Leben von Hans Hug. Das ist die Sendung «Menschen und Horizonte auf DRS1». Der Hans Hug, wir haben es gehört in der Stunde seit dem 2. Er hat schon viel Trauriges erlebt. Er hat mit 6 den Vater verloren. Als junger Vater hat er ein Kind dann plötzlich einen Kindstod verloren. Mit 40 die Frau an Krebs und mit gut 50 die älteste Tochter. Sie ist bei einer Skitour ums Leben gekommen. Aber es gibt nicht nur Schicksalsschläge im Leben vom Hans Hug, es gibt auch grosses Glück. Nach dem Tod von seiner ersten Frau hat er ein zweites Mal geheiratet und nicht nur er selber ist mit seiner zweiten Frau wieder glücklich geworden. Auch die Kinder haben sie als zweite Mutter akzeptiert und haben sich gefreut, dass sie noch einmal ein Geschwister bekommen haben. Und die Familie, die hat bis heute untereinander einen guten und einen intensiven Kontakt. Und dann hat der Hans Hug auch noch einen Beruf gehabt, der ihm entsprochen hat und der ihm gefallen hat. Auch wenn es dort nicht immer ganz einfach war. Was im Beruf und natürlich auch vom Wilderen und den Wilderer hat der Hans Hug der Brigitte Flühler erzählt. In der Sendung «Menschen und Horizonte». Und der Berufswunsch Wildhüter, den er eigentlich schon früher mal hatte, der Berufswunsch ist nicht so überall gut angekommen am Anfang.
Als der Hans Hug seiner Mutter gesagt hat, er will nicht bald ein Wildhüter werden, hat sie, so erzählt er es, ins ganz kummervoll angeschaut und gesagt, wenn du ein Leben lang willst, ein verhasster Mann sein, dann mach du das. Die Mutter hat gewusst, der Wildhüter hat nicht nur mit den Tieren zu tun, sondern auch mit der Jägerschaft. Die einen, die auf der Jagd korrekt waren, die haben der Hans Hug immer geschätzt. Die anderen, die hat ihn manchmal am liebsten zum Teufel gejagt. Und trotzdem, auch sie hatten Respekt vor ihm. Der Hans Hug war ein geachteter Mann und ist es heute noch. Respekt und Achtung hat er sich unter anderem erschaffen, weil er sich von niemandem hat vereinnahmen lassen. Und weil er immer probiert hat, Pflicht- und verantwortungsbewusst zu handeln. Mit Respekt vor der Natur und der Menschen, auch vor den Wilderer. Mit denen hätte Hans Hug auch kutschieren.
Wenn man denkt, da hätte sich einer lang ausgedacht, wenn er jetzt hier vorgehen will. Und da schauen, dass er dann ja nicht irgendwo gesehen oder verwitscht wird. Und danach der Tochter verwitscht wird, ist das eigentlich eine starke Demütigung für den Betreffenden. Und dann kann man halt noch hinten nachvollziehen, dass so einer richtig gehend ausrastet und sie Gewalt über einen eigenen Körper verliert. Die ersten 17 Jahre, als ich hier Wildhirt war, sind hier in der Schweiz inne. Zwei Wildhirt und ein Polizist erschossen worden. Von Wilder. Aber wenn man das so erzählt, das glaubt einem fast niemand und sagt, ja, das kann doch nicht sein. Aber es ist ja so. Und heikle Situationen hat man auch schon selber erlebt. Ich weiss, hier haben wir im Stanzerberg Wald, also in der Blumenmatte in der Nähe, haben wir da ein blindes Gämschi gehabt. Und da hat mir einen gemeldet, er heiks in der Blumenmatte oben, im Melchgaden oben, habe das gesehen gehabt. Und er hat mir das an einem Donnerstag hat er mir das gesagt. Und ich bin am Samstag rauf dort. Und dann habe ich dann eben noch meinen Sohn mitgenommen. Der war ein 8- oder 9-jähriger Bäbel. Er wollte zwar nicht mitkommen. Er hat gesagt, ja, er will lieber in die Schmidtgasse hinter. Er hat mit einem Kollegen abgemacht. Und dann habe ich gesagt, nein, du kommst jetzt mit mir. Dann weiss ich, wo du bist. Und dann ist er zwar nur du gerne gekommen. Wir sind hier ins Kälte raufgefahren mit dem Auto und danach dann mit der Bahn rauf. Und dann sind wir dann rauf gegen den Melchgaden. Und als wir dann gegen der einen Moserseite gekommen sind, habe ich gesehen, dass da ein Gämschi in den Wald abspringt. Und da war natürlich ein sehr steiler Graben, also ein Zug der Appen in den Wald ab. Da habe ich dem Sohn gesagt, geh jetzt auf einen Melchgaden rauf, ich gehe schauen. Dass er dann in der Gefahr ausgesetzt war, da wegen Mappen trollen in den Graben. Dann bin ich schauen, habe aber das Gämschi ein bisschen um ihn gesehen, hat noch einmal raufgeschaut und ich habe gesehen, dass das ein gesundes ist. Und dann bin ich auch rauf gegen den Melchgaden und als ich raufkomme, hat der Hans-Peter da mit dem Finger auf das Maul gedeutet und hat zu mir gesagt, ganz hübschli, du, Daddy, ich habe vorhin Geruch geschmeckt. Dann habe ich geschaut, wo das Haar kommt. Jetzt habe ich da bei dem Alpstall durch die Ritzen rein, durch den Spalt rein geschaut bei den Tieren. Jetzt habe ich einen gesehen, auf der anderen Seite zur Stallstieren ausschauen. Und der hat einen Bart. Und dann habe ich gerade gedacht, das sei ein Wilder, wo mir schon des Öfteren droht hat, er bringe mich um, wenn er mich einmal verwitsche. Da habe ich gedacht, jetzt ist das der. Nämlich, der hat ein paar Jahre davor schon eine Stätte gewildert gehabt. Und dann, wo ihm da einer dazugekommen ist, wo ich gelaufen da im Wald und der hat Turnschuhe gehabt, der hat dann er nicht gekehrt zu suchen gekommen. Und dann hat er da im Vorderleib Graben, ist er da an einem Sonntag im Graben inne gewesen, hat das Gämschi ausgeweidet. Und dann ist er da so leislich zu suchen gekommen, dass er nicht gekehrt hat, weil das Wasser gelaufen ist. Und dann, als er gesehen hat, ist er aufgesprungen, hat gerade das Messer in der Hand gehabt, hat ihn gepackt und gesagt, wenn das Wort gehst, geh sagen, er sticht dich gerade. Und da hat mir auch schon des Öfteren gedroht. Und dann habe ich gedacht, ja nun, jetzt bin ich da und er auch. Aber ich habe nur so gedacht, warum habe ich jetzt müssen, den Bub mitnehmen? Und dann habe ich mich geschwind, ganz hübsch gesagt, du gehst hier nicht hinter die Stallmauern und du kommst nicht führen, unter keinen Umständen. Und ich habe das Gewehr in die Hände genommen, die Stallstiere auf da. Und innen, im Inneren war natürlich kein Licht. Und dann bin ich dann natürlich da in das Finstere hineingestanden und habe aber gesehen, dass auf meiner Seite das Gewehr steht. Dann habe ich gedacht, oha, jetzt bin ich einfach da am besseren Bitz stecken. Und dann ist durch einen Gang gegen mich gekommen. Und ich hatte das Gewehr in der Hand, schussbereit. Und ich habe gedacht, wenn das der ist, da geht es hart auf hart. Als er näher gekommen ist, habe ich aber gesehen, dass es zum Glück einen anderen ist, einen harmloseren. Und dann, als ich ein Kind habe, habe ich zu ihm gesagt, du, was willst du denn hier? Und dann sagt er, ja, du siehst, denke, das Gämsch ist essen. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, das geht halt nicht und du kennst Konsequenzen und fertig. Und danach hat er gesagt, ja, in dem Fall. Und dann ist er neben mir durch und ist durch abends quer, hat er stehen. Und dann habe ich dem Sohn gerufen und gesagt, Hans-Peter, komm. Und dann ist er hinter der Stallmauer vorgekommen da und hat mich gesagt, wie es ist. Und danach hat er da in dem Wilder sein Gewehr an Rücken und Zappen tragen. Dann sind wir durch ab. Und da hat es halt Gottes Namen eine Verzeihung gegeben. Und er war da halt ein bisschen taube gewesen. Aber Gottes Namen, es hat einfach nichts anderes gegeben. Aber da sieht man nur, wenn man da manchmal in den Situationen innen ist. Ich habe mir das nachher überlegt, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass es wirklich derjenige welche gewesen wäre, wo da mir des Öfteren schon gedroht hat, das wäre dann ein ganz wüster Gegner gewesen und da wäre es hundertprozentig zu einer Schiesserei gekommen. Ich habe mir das erst eigentlich nachher überlegt, was hätte man jetzt sonst können machen, aber es hat jetzt einfach diese Situation ergänzt. Und die ist dort glimpflich ausgegangen.
Glück gehabt? Ja. Vor allem, weil das Kind dabei war. Ja,
es war eben wegen dessen. Und sonst, wenn ich allein gewesen wäre, Gottes Namen, dann hat man da jemanden. Aber das habe ich eben dann nachher gedacht. Wäre das schlimm gewesen, wenn der Bub mit 9 Jahren hat müssen, da hier zuschauen oder was da immer passiert wäre. Oder wir hätten den Messen annehmen, wenn der die Oberhand bekommen hat, dann wäre das alles zumute gewesen, dass er da ganze Arbeit geleistet hat.
Und Sie haben jetzt das Kind dabei gehabt. In dem Moment sagen jetzt gar nicht.
Ja, das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Aber ich hatte in der nützlichen Frist den Gedanken noch nicht gehabt. Und es ist ja so, wir haben ja Eister müssen in Bruchteil von Sekunden entscheiden. Und wenn irgendetwas hart auf hart gegangen wäre, dass es eine Schiesserei gegeben hat, und der Richter hat nachher tagelang, wochenlang, monatelang der Zeit gehabt, das zu überlegen, was hat er jetzt für einen Fehler gemacht? Ja, was hätte man jetzt anders können machen, dass es besser rausgekommen wäre? Aber es ist so, man hat einfach in der äußersten kurzen Zeit entscheiden.
Und Sie sind auch in dieser Situation wildhiet gsi, voll in der Funktion.
Jawohl, da habe ich mir gar nicht nachher sagen. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht. Ich habe mir gesagt, es ist gleich, wenn es rauskommt, aber ich mache meine Arbeit.
Nie Angst gehabt?
Angst hatte ich nie gehabt. Aber ich hatte einen Respekt gehabt vor dem Ganzen.
Sind eigentlich die Waldner grosse Wilder?
Ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Es hat in allen Kantinen. Aber es ist halt schon. Es ist im Fleisch und Blut. Und so meine ich, es sei ihnen so eigen, wie im Geissbock zu stinken. Das können wir nicht abstreifen, Gottes Namen, es sei jetzt halt einfach so. Aber von mir aus gesehen ist es einfach eine Unbeherrschtheit vom Geist und vom Körper. Sonst, wenn einer sagt, nein, das mache ich jetzt nicht, und strikt das Wort einhalten, dann wäre die Wilderei das behoben. Bei dem Betreffenden.
Es ist nicht so, dass der Hans Hui keine Freude an der Jagd hat. In seiner Stube hänge gerade ein paar Trophäen. Horn von Steinbeck und Geweih von Hirsch. Als junger Mann ist er auf die Jagd und hat sogar schon beim ersten Mal einen kapitalen Gemsbock geschossen. Einen 35 Kilo schweren. Und das war damals vor gut 50 Jahren etwas gewesen. Darauf ist er heute noch stolz. Aber fürs Wildere und Wilderer hat er kein Verständnis. Und dass jetzt nicht, weil der immer noch gewildert wird und nicht etwa, weil man das Fleisch braucht, sondern wegen der Action, wenn er sagt, das macht ihm Kummer. Er war mit Leib und Seele Wildjet gewesen, und tief innen ist er es immer noch.
Und offen und ehrlich gesagt, wenn ich das Rad der Zeit nein, zurückdrehen und wieder vor die Wahl gestellt wurde, ich würde es wieder machen. Es war eine wunderbare Zeit gewesen. Ich hatte es streng gehabt. Es war aufreibend gewesen, aber eine wunderbare Zeit. Und ich habe das geschätzt. Ja.
Der Hans Hug, 25 Jahre lang war er Wildhüter gewesen, in Nidwalden, und er hat uns seit dem 2 aus seinem Leben erzählt. Brigitte Flühler war bei ihm und hatte einen Besuch gehabt. Wenn ihr die Sendung noch mal hören wollt, dann findet ihr sie auch im Internet bei uns auf drs1.ch. Und dort hat es auch Fotos vom Hans Hug. Da könnt ihr schauen, wie er aussieht, drs1.ch. Oder ihr könnt auch eine CD bestellen von dieser Sendung während der nächsten Woche zu Bürozeiten unter der Telefonnummer 0848 840 800. Eine CD kostet 31,90. Ich gebe euch noch mal die Telefonnummer 0848 840. 800. Von dieser Seite würden euch gerne einladen. Kommt doch mit auf eine Zeitreise. Wir gehen nach der 3, nämlich zurück ins Jahr 1965. dann ist einiges passiert. Mögt ihr euch noch besinnen, dann ist eine Krankheit aufgekommen, die den Leuten grosse Sorgen gemacht hat. AIDS. Das ist auch für das Bundesamt für Gesundheit dann eine richtige Herausforderung gewesen. Man hat nämlich noch wenig gewusst über die Krankheit, hat aber gleich müssen informieren. Es sei eine hektische Zeit gewesen, sagt der damalige Vizedirektor vom Bundesamt für Gesundheit. Er besinnt sich an die Zeit und erzählt davon. Jetzt gerade in der Sendung Zeitreise nach der 3 hier auf der RS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.